SRF 3.
Der Bundesrat will den Veloverkehr fördern.
Das Velo hat noch seinen Platz nicht gefunden in den städtebaulichen Konzepten.
Sagt Bundesrätin Doris Leuthardt. Eine Ergänzung in der Verfassung soll Abhilfe schaffen. Manuel López Obrador wird neuer Präsident Mexikos. Er hat bei der Wahl so viele Stimmen geholt wie noch nie ein Kandidat vor ihm. Nach dem Sieg der russischen Nationalmannschaft gegen Spanien haben manche Fans Gewissensbisse. Denn der Sieg stärkt auch Wladimir Putin. Info 3 mit Damian Rast. Der Veloweg, er soll gleich wichtig sein wie Fuß- oder Wanderwege. Das will der Bundesrat. Verkehrsministerin Doris Leuthardt hat heute den sogenannten Bundesbeschluss über die Velowege präsentiert. Zur Abstimmung kommt er dann im Herbst, am 23. September. Die Gegner sagen, das sei überflüssig. Christine Warner berichtet.
Das Fahrrad vereint viele positive Seiten. Es entlastet Straßen und den öffentlichen Verkehr, es fördert die Gesundheit und ist umweltfreundlich. Das sind für Bundesrat und Parlament wichtige Gründe, um den Veloverkehr künftig mehr zu fördern. Allerdings wollten sie nicht so weit gehen wie die sogenannte Velo-Initiative, welche den Bund dazu verpflichten wollte. Verkehrsministerin Doris Leuthardt sagt zur Idee des Bundesrates:
Die Volksinitiative hat in einem Punkt recht. Heute ist der Veloverkehr nicht gleichgestellt wie die Fuß- und Wanderwege. Und mit diesem Bundesbeschluss erreichen wir die verkehrliche Gleichbehandlung. Das ist richtig, zumal eben der Langsamverkehr generell an Bedeutung gewonnen hat in den letzten Jahren.
Mit dem Boom an Velos und E-Bikes wird der Veloverkehr in den nächsten 2 Jahrzehnten um rund ein Drittel zunehmen. Der Bund will aber den Gemeinden und Kantonen nicht in die Flanke fahren und lediglich ergänzend lenken und steuern, indem er Grundsätze festlegen und informieren kann.
Das Velo hat noch seinen Platz nicht gefunden in den städtebaulichen Konzepten. Und hier, denke ich, kann mit dieser Diskussion jetzt um diesen Verfassungsartikel auch dem Problem mehr Bedeutung zugemessen werden. Der Bund kann koordinieren, das Astra wird hier weiterhin beratend zur Seite stehen.
Bundesrätin Doris Leuthardt rechnet mit jährlichen Kosten von 1,8 Millionen Franken auf Bundesebene. Aus Sicht der Gegner ist ein solcher Verfassungsartikel schlicht überflüssig. Im Parlament haben sich SVP und vereinzelte FDP-Vertreter dagegen ausgesprochen. SVP-Nationalrat Thomas Hurter sagt es so:
Wir haben heute schon diese Möglichkeit, wir haben gut ausgebaute Velowege und die Kantone und die Gemeinden, die wissen ganz genau, wo das Problem ist und hier braucht es nicht noch einen Bund, der hier auch noch mitredet.
Statt Geld und Zeit in übergeordnete Fragen zur Infrastruktur der Velowege zu investieren, wünscht sich Thomas Hurter vielmehr, dass die Fragen der Sicherheit genauer betrachtet würden. Er stelle nämlich fest,
dass die Velofahrer je länger je mehr die Verkehrsregeln missachten und dadurch andere Verkehrsteilnehmer gefährden.
Die Unfallzahlen seien hoch bei Velo- und E-Bikes. Auch dem Bundesrat missfallen diese Unfallzahlen. Im Gegensatz zur Gegnerschaft sieht er aber gerade im Bundesbeschluss die Möglichkeit, die Straßen für alle Verkehrsteilnehmerinnen sicherer zu machen. Abgestimmt wird im September. Da die Velo-Initiative inzwischen zurückgezogen worden ist, kommt nur der Bundesbeschluss zur Abstimmung.
Christine Wanner. SRF-Verkehrsinfo von 12.04 Uhr. In Graubünden ist die A13 Chur San Bernardino zwischen Bonaduz und Rotenbrunnen in beiden Richtungen gesperrt wegen eines Unfalls. Und damit kommen wir zu den Nachrichten mit Daniela Püntener. Der Bundesrat findet die sogenannte Fairfood-Initiative unnötig.
Auch die Landesregierung wolle nachhaltig und fair hergestellte Lebensmittel im In- und Ausland fördern, sagte Bundespräsident Alain Berset vor den Medien in Bern. Dazu reichten die geltenden Bestimmungen aber aus. Außerdem bräuchte es Kontrollen im Ausland. Mit der Fairfood-Initiative, dem Volksbegehren für gesunde sowie umweltfreundlich und fair hergestellte Lebensmittel, wollen die Grünen den Bund verpflichten, das Angebot an Lebensmitteln von hoher Qualität zu stärken. Das Bezirksgericht Zürich hat den Gründer der Sterbehilfeorganisation Dignitas, Ludwig Aminelli, schuldig gesprochen wegen Verleumdung der heutigen Zürcher CVP-Regierungsrätin Silvia Steiner. Das Bezirksgericht Zürich verurteilte Minelli zu einer bedingten Geldstrafe, einer Buße und einer Genugtuungszahlung an Steiner. 2015 waren im Kanton Zürich mehrere hunderttausend Flugblätter verteilt worden, welche die Wahl von Silvia Steiner in den Regierungsrat verhindern wollten und vom Gericht nun als verleumderisch beurteilt wurden. Minelli will das Urteil weiterziehen. Rund 9 Monate vor dem EU-Austritt Großbritanniens haben die Bedenken britischer Unternehmen zu den Zukunftsaussichten zugenommen. 75% der Finanzchefs von Unternehmen befürchten, dass sich das Geschäftsumfeld nach dem Brexit verschlechtern wird. Das zeigt eine Umfrage des Beratungsunternehmens Deloitte. Im April hatten noch 68% der befragten Unternehmen diese Befürchtungen geäußert. An der Umfrage Ende Juni nahmen 103 Unternehmen teil. Großbritannien will Ende März 2019 aus der Europäischen Union austreten. Der Brite Chris Froome darf am kommenden Samstag an der Tour de France starten. Der Weltradverband hat ein Dopingverfahren gegen den vierfachen Toursieger eingestellt. Es habe keine Manipulationsabsicht bestanden, begründet der Verband. Bei Froome war im September ein erhöhter Wert eines Asthmamittels festgestellt worden. Die Organisatoren der Tour de France wollten Froome vom Rennen ausschließen, weil dessen Anwesenheit dem Ansehen der Rundfahrt schaden könne. Die Börsendaten von SIX. Der Swiss Market Index liegt im Moment bei 8.523 Punkten, minus 1%. Der Euro wird zu einem Franken 15,58 gehandelt, der Dollar zu 99,30 Rappen. Das Wetter. Am Nachmittag geht es mit viel Sonnenschein weiter. Über den Bergen bilden sich Quellwolken und vor allem dort und im Süden gibt es gegen Abend lokale Gewitter. Das Thermometer zeigt Werte um 30 Grad. Morgen ist es veränderlich, mit ersten gewittrigen Regengüssen schon am Vormittag. Im Süden ist es morgen zuerst sonnig, dann gibt es Gewitter. In der ganzen Schweiz ist es morgen schwül bei 26 bis 30 Grad.
Mittag.
Der Favorit hat gewonnen. Andrés Manuel López Obrador wird neuer Präsident Mexikos. Das Endergebnis liegt zwar noch nicht vor, aber offizielle Hochrechnungen zeigen, der Linkspolitiker erhielt mindestens 53% der Stimmen, etwa 30% mehr als der Zweitplatzierte. Der Beitrag von Veronika Mayer.
Zweimal hat er es bereits versucht, beim dritten Anlauf hat es nun endlich geklappt. Aber dass Andrés Manuel López Obrador die Präsidentenwahl so deutlich für sich entscheiden würde, damit hatte wohl nicht einmal er selbst gerechnet. Und auch in Mexiko-Stadt konnte sich seine Partei durchsetzen. Nach ersten Auszählungen wurde dort Claudia Sheinbaum zur neuen Bürgermeisterin gewählt. Sie ist die erste Frau, die in das Amt gewählt wurde. Von einem historischen Tag sprach denn auch López Obrador, als er sich kurz vor Mitternacht Ortszeit im Zentrum von Mexiko-Stadt an seine Anhänger wandte. Tatsächlich hat in der noch jungen Geschichte der mexikanischen Demokratie noch nie ein Präsidentschaftskandidat so viele Stimmen erhalten. Mehr als 53% laut den offiziellen Hochrechnungen. Ein Zeichen dafür, dass viele Mexikanerinnen und Mexikaner genug haben von dem, was war. Von der Korruption, die das Land von ganz unten bis ganz oben in ihren Klauen hält. Von der weit verbreiteten Armut, der Gewalt, den unzähligen Morden, die den Alltag der Menschen prägen. Und von der Straflosigkeit.
El pueblo de México decidió iniciar una etapa nueva en la vida pública de la.
Das mexikanische Volk habe sich für eine neue Etappe im öffentlichen Leben des Landes entschieden, sagte López Obrador in seiner Siegesrede. Der 64-jährige Linksnationalist hatte seinen Wählerinnen und Wählern einen grundlegenden, einen radikalen Wandel versprochen. Die Korruption, die soziale Ungerechtigkeit, die Straflosigkeit, das alles will er nun nach seinem Amtsantritt im Dezember angehen, vom ersten Tag an, wie er sagte.
Soy muy consciente de mi responsabilidad.
Er sei sich sehr bewusst, welche historische Verantwortung er habe, sagte López Obrador. Er wolle nicht als schlechter, sondern als guter Präsident in die Geschichte des Landes eingehen.
Quiero pasar a la historia como un buen presidente de México.
Der Bericht von Veronika Mayer.
Info 3 Mittag.
In Russland ist die Fußball-Euphorie ausgebrochen, so richtig. Die Nationalmannschaft gewann gestern gegen Spanien und steht nun im WM-Viertelfinal. Doch nicht alle Russen freuen sich darüber uneingeschränkt, denn der Fußball ist in Russland sehr eng mit dem Kreml verzahnt. Regierungskritisch eingestellte Fans stehen damit vor einem Dilemma. wie der Bericht von Russland-Korrespondent David Nauer zeigt.
Gestern Abend im Luzhniki-Stadion in Moskau. Es ertönt die russische Nationalhymne. 80.000 Menschen stehen, viele singen mit. Die Hymne ist mehr als ein pathetisches Lied. Sie ist Widerspruch, sie ist Geschichte. Sowjetdiktator Josef Stalin hatte sie eingeführt. Dann, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, verschwand die Hymne für ein paar Jahre. Sie galt als Symbol für ein blutiges Regime. Wladimir Putin hat sie dann wieder zurückgeholt. Die Hymne steht also nicht nur für Russland, für das Land und seine Menschen, sie steht auch für den russischen Staat, der zwar nicht mehr totalitär ist wie im 20. Jahrhundert, aber immer noch autoritär. Inzwischen rollt der Ball im Luzhniki-Stadion. Und was für die Hymne gilt, gilt auch für die Nationalmannschaft. Die russischen Spieler kicken den Ball für ihr Land, aber auch für den Kreml. Der Staat finanziert den russischen Fußball zu großen Teilen. Dafür dürfen sich die Politiker im Glanz der Fußballer sonnen. Für sportbegeisterte Russen kann diese Verquickung von Staatsmacht und Sport zum Dilemma werden. Kann man die Nationalmannschaft lieben, wenn man Putin nicht mag? In einer Sportbar im Zentrum von Moskau sitzt eine Gruppe hartgesottener Fußballfans. Jelena erzählt. Ich liebe Fußball, aber wenn ich daran denke, wie politisch das bei uns in Russland ist, dann bekomme ich Gewissensbisse. Jeder Sieg unserer Nationalmannschaft stärkt doch nur das Regime von Wladimir Putin. Und je weiter das russische Team an der WM komme, fügt sie an, desto heftiger würden sich die Mächtigen danach auf die Brust trommeln. Deswegen geht auch Sergej auf Distanz zum russischen Fußball. Zu ernst, zu bedeutungsschwanger ist ihm das alles. Es gibt Länder, die sind einfach sympathisch. Wenn ich an all die Mexikaner denke in den Straßen von Moskau, wie ausgelassen und fröhlich die sind, für sie ist Fußball ein Fest. Für uns Russen ist Fußball eine Militärparade. Sportliche Siege als Kriegsersatz quasi. Kritische Russen empfinden das so. Zu lange schon wird der Sport von der Politik instrumentalisiert. Was allerdings auch stimmt, die skeptischen Sportfans aus der Moskauer Bar sind sicher in der Minderheit. Viele Russen freuen sich aufrichtig über die Erfolge ihres Teams. Beim gestrigen Achtelfinal jedenfalls gegen Spanien war Russland als Außenseiter angetreten. Die Spieler schlugen sich wacker und zwangen den Favoriten in ein Penaltyschießen. Keine Sache für schwache Nerven. Und als der russische Sieg dann endlich feststand, da war die Freude nicht nur groß, sondern auch echt.
Info 3 war das, verantwortlich Nina Gigax und Damian Raster. Einen guten Mittag.
Eine Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.